Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo Nicole, hallo liebe Zuhörende. Das war jetzt eine wirklich lange Zeit, in der ich keine Geschichte hier erzählt habe. Wir hatten nämlich Sommerpause und dann, als wir vor 2 Wochen zurückgekehrt sind, hast du ja eine wundervolle Folge erzählt. Für mich hat sich das schwer gelohnt, denn deine Folge zum Buchstaben E hat sich um die Stadt Essen gedreht. Und für alle Zuhörenden, die unsere Rückkehr aus der Sommerpause vielleicht verpasst haben, fass doch nochmal zusammen, worum ging es da?
Genau, wie du gesagt hast, ging es in der letzten Folge um die Stadt Essen und wir machen da eine Zeitreise in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und aus dieser Zeit erzähle ich eine waschechte Verbrechergeschichte mit Verfolgungsjagd und ja, sehr viel Spannung, würde ich mal behaupten.
Würde ich auch behaupten, ich habe sie ja schon gehört, wer sie noch nicht gehört hat, kann einfach nach dieser Folge in den Podcast-Player des Vertrauens gehen, um sich dort die E-Folge nochmal anzuhören. Jetzt kommt aber erstmal meine Folge und die dreht sich um den Buchstaben S. Und ja, rate doch mal, um welchen Buchstaben geht es denn?
Also es geht wahrscheinlich nicht um Sealand. Ich nehme an, du hast keine Fortsetzung der Folge gemacht.
Nein.
Okay, wer jetzt denkt, was für eine Fortsetzung, hört in unsere Folge Nummer 3 rein.
Genau, da hat Nicole schon eine sehr, sehr gute und sehr vollständige Folge zu Sealand erzählt, weswegen ich nichts weiter beizutragen habe.
Okay, also Sealand ist es nicht, dann ist es Stuttgart.
Nein.
Dann ist es Schottland.
Auch nicht.
Dann ist es die Seine. Wie spricht man das aus? Die Seine.
Die Seine,
glaube ich. Die Seine. Aber, den Fluss halt in Paris.
Genau, aber auch der ist es nicht, obwohl wir den ja zuletzt oft bei der Olympia-Berichterstattung gesehen haben. Tatsächlich darfst du direkt mal das erste Bild öffnen. Vielleicht fällt dir dann ein, an welchen Ort wir uns begeben könnten.
Okay, das mache ich jetzt direkt. Wo ist es? Hier ist es. Oh! Warte, wie hieß es auch nochmal? Schiedam. Schiedam in Holland. In der Nähe von Rotterdam, wo wir vor 2 Jahren inzwischen im November waren.
Oktober 22.
Oktober.
Genau, da haben wir in Schiedam in Zuid-Holland, einer Region in Südwest-Niederlanden eine Vacation gemacht für ein paar Tage. Und dort gehen wir heute hin. Schiedam ist eine kleine, nette Stadt mit 81.000 Einwohnern, zahlreichen Kanälen, die sie selbst Häfen nennen und eben, wie du sagtest, einer wunderschönen Airbnb-Wohnung oberhalb einer kleinen Handwerksbäckerei.
Das war traumhaft schön. Also auch das Foto, darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, da sieht man nämlich einen dieser Kanäle. Und es ist einfach so, so schön, halt so typisch holländisch mit Häusern ganz nah dran am Wasser, total ebenerdig, was wahrscheinlich bei Hochwasser immer ein bisschen schwierig ist. Aber es war wunderschön. Wir waren da halt wirklich im Herbst, wo es auch früh dunkel wurde, aber dieser Kanal war immer richtig schön beleuchtet. Es war richtig urig und trotzdem, obwohl wir halt dann auch in keiner Urlaubssaison da waren, konnte man richtig gut essen gehen. Wir hatten nämlich keine Küche, nur so... Ja, wir hatten nicht mal ein Küchenwaschbecken.
Ja, genau, das war ein bisschen schwierig.
Ja, da haben wir irgendwie nicht gut aufgepasst beim Buchen. Aber es war trotzdem richtig schön und es gab sehr, sehr viele Katzen. Also wir haben einmal einen Spaziergang gemacht durch den Ort und haben dabei 9 Katzen gezählt bei einem Spaziergang.
Bei einem einzigen Spaziergang,
ja. Das war toll. Und es ist ja sehr nah bei Rotterdam. Und für alle Menschen, die jetzt sowieso im Westen Deutschlands wohnen oder vielleicht auch irgendwo anders, nicht in Deutschland, im Westen, fahrt dahin, es ist wunderschön.
Also genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie würdest du die Stadt charakterisieren? Du bist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Fan.
Ja, ne? Tut mir leid, dass ich das jetzt vorweggenommen
habe. Ist nicht schlimm, du darfst dich gerne hier in Rage und in freudige Rage reden. Ich würde aber auch sagen, dass das nur die eine Seite der Stadt ist, denn auf der anderen Seite ist es eben nicht nur dieses verschlafene, sehr traditionelle Örtchen, sondern man merkt auch, dass es eben im Speckgürtel Rotterdams liegt. Zwischen den Städten gibt es mehrere ÖPNV-Verbindungen und wer sich eben das Wohnen in der großen Stadt nicht leisten kann oder will, kommt eben auch hierher nach Schiedam. Es gibt also eine gewisse Armutsverdrängung von Rotterdam nach Schiedam und das merkt man auch. Also ist es auch irgendwie eine Stadt der Gegensätze zwischen diesen ja, pittoresken Häfen, wie sie selber sagen, und eben dann doch auch einer gewissen Armut, die ja auch im Stadtbild durchaus auch präsent ist.
Das stimmt, ja. Doch, da hast du recht. Daran denkt man dann halt immer gar nicht, wenn so die schönen Bilder überwiegen. Aber doch, das haben wir auch gesehen.
Wirtschaftlich spielen heute in Sridham drei Dinge eine Rolle. Ein gewisser Yuppie-Tourismus wegen eben der traumhaften Kanäle. Die,
wo wir dann auch zugehören.
Wo wir auch dazugehören, weil, und das muss man ja auch sagen, in Rotterdam wurden im Zweiten Weltkrieg nahezu alle Kanäle zerstört. Die Stadt ist sehr modern aufgebaut mit viel Glas, vielen neuen Häusern, weil vieles andere eben auch zerbombt wurde. In Sridham vor den Toren eben nicht. Ein zweiter großer Wirtschaftszweig sind Werften und andere Unternehmen, die von der Nähe zum großen Hafen in Rotterdam profitieren. Und der dritte Zweig ist die Herstellung von Spirituosen.
Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, ich auch nicht. Und das ist überraschend, denn Sridham blickt auf eine bedeutende Schnapsbrennergeschichte zurück, die mit dem sogenannten Jenever begonnen hatte. Das ist ein Wacholder-Schnaps mit rund 35% Alkohol. Der wird in Sridham auch immer noch hergestellt, obwohl das so ein wirklich altertümlicher Schnaps ist. Und es gibt in diesem Ort sogar ein Jenever-Museum, in dem es um die Herstellung dieses traditionellen Schnapses geht. Und auch davon habe ich dir und euch ein Bild mitgebracht.
Ja, schade, dass wir das erst jetzt erfahren und nicht, als wir da waren.
Ja, schau dir das Bild mal an.
Oh, war das nicht direkt gegenüber?
Nein, nebenan.
Ach stimmt, ich sehe unsere Bäckerei.
Ja.
Genau, also ihr seht das Bild wahrscheinlich auch etwas kleiner. Ihr seht die übrigens nicht nur auf Instagram unter Stadtlandwas, sondern auch bei Facebook und TikTok. Und seit neuestem sogar in unserem WhatsApp-Channel Stadtlandwas. Also ihr könnt einfach bei WhatsApp, klickt auf dieses Channel-Symbol und sucht nach Stadtlandwas, dann findet ihr uns. Und da könnt ihr dann ja sogar auf die Bilder besser ranscrollen und so. Also wenn ihr das Bild seht, sieht man quasi das zweite Haus von links, wo unten so Lichter leuchten. Das ist das Haus, wo wir eine Woche gewohnt haben. Und da ist unten diese Bäckerei, die auch sehr merkwürdige Öffnungszeiten hatte,
ja,
aber hervorragendes Brot. Es war wirklich sehr selbstgebacken, sehr lecker. Und ja, darüber haben dann wir genächtigt in einer wunderschönen kleinen Wohnung.
Ohne Küche.
Ohne Küche, aber dafür mit einem sehr schönen Erker direkt zum Kanal hin. Und da hat man auch wunderschöne Sonnenaufgänge sehen können.
Ja, und direkt daneben ist dann eben dieses Jenever-Museum, von dem wir nichts mitbekommen haben. Was aber tatsächlich ein Museum über nahezu ja eines der größten Traditionsprodukte Sridhams ist.
Ja, das ist echt witzig, dass wir das irgendwie nicht gerafft
ja,
haben.
Ja, überhaupt nicht. Das hat mich jetzt bei der Recherche auch ein bisschen fertig gemacht, deshalb wollte ich unbedingt dieses Bild zeigen.
Wir sind da so oft lang gelaufen.
Ja, und der Jenever wird, ich weiß jetzt nicht genau, ob in diesem Museum oder dann woanders, wird aber immer noch in Sridham hergestellt. Gilt aber auch, das hat wahrscheinlich beim Stichwort Wacholder schon bei dir geklingelt, als Vorläufer des Gin. Und auch in den folgenden Jahren wurde eben nicht nur Jenever, sondern auch Gin massenhaft in Sridham hergestellt. Sridham wurde zur Gin-Hauptstadt der Niederlande. In keiner anderen Stadt wurde mehr Gin hergestellt als in den Niederlanden. Und das ging im Jahr 1590 los. Da gab es die ersten Schnapsbrennereien, die in Sridham gegründet wurden. Und 300 Jahre lang sollte die Schnapsherstellung eben der größte Wirtschaftszweig der Kleinstadt bleiben.
Ich habe übrigens Mist erzählt. Unsere Unterkunft ist ja gar nicht das zweite von links, sondern genau genommen, wenn man einmal nachzählt, das vierte von links, halt das ganz schmale zwischen den großen Gebäuden, oder nicht?
Ja, genau.
Ja, aber du hast mich nicht korrigiert vorhin. Ich habe das zweite von links gesagt.
Oh, pardon. Entschuldigung. Ja, nein, das ist das schmale direkt
das winzige
neben dem Jenever-Museum.
Genau, also genau in der Mitte vom Bild sozusagen. Ja, aber krass, hätte ich nicht gedacht. Ich finde, davon hat man dann auch ansonsten in der Stadt jetzt nicht unbedingt was mitbekommen. Wir waren aber, glaube ich, auch nur einmal in der Kneipe, als wir da waren. Wir waren ja auch zum Arbeiten dort.
Ja.
Und da in der Kneipe hat man das jetzt uns auch nicht unbedingt angepriesen.
Das stimmt. Vielleicht ja auch, weil Sridham ja auch rund um das Jahr 1900, als sich das Wissen darum, dass Alkohol vielleicht nicht so gut für den menschlichen Körper ist, ein bisschen mehr verfestigt hatte und auch Abstinenzlerbewegungen mit religiösem Eifer auch in den Niederlanden für ein Verbot stritten. Das sorgte allerdings dafür, dass in Sridham der Hauptwirtschaftszweig immer schwächer wurde und es der Stadt immer schlechter ging. Bis ins Jahr 1950 lebte die Stadt in großer Armut und immer wieder gab es sogar auch Hungersnöte. Doch auch das vermeintlich goldene Schnapszeitalter war natürlich nicht nur und wie immer nicht für alle golden. Denn dass Sridham vor allem zum Ende des 19. Jahrhunderts hin zum Zentrum der niederländischen Gin-Industrie wurde, hatte auch enorme Folgen. Nicht nur Gin musste ja in großen Mengen gebrannt werden, auch das Glas für die Flaschen, um den Gin da reinzufüllen, musste in großen Stückzahlen hergestellt werden. Und dafür brauchte es, was braucht es immer, um Dinge herzustellen? Arbeiter und Arbeiterinnen. Denn ohne deren Arbeitskraft konnten die Schnapsindustriellen mit ihren Produktionsmitteln kein Geld verdienen. Und während die Industriellen immer reicher wurden, lebten die Arbeiter zusammengepfercht in slumartigen Behausungen. Dort gab es offene Abwasserkanäle, die vor allem im Sommer bestialisch gestunken haben. Immer wieder grassierte die Cholera und das Einzige, was immer und überall zugänglich war, war Alkohol, dem viele Arbeiter und Arbeiterinnen verfielen. Hinzu kam, dass sowohl das Brennen des Schnapses als auch für die Glasbrennereien riesige Mengen an Kohle verfeuert werden mussten. Und das sorgte natürlich für eine ganze Menge Smog, für Kohleregen und letztlich auch dafür, dass die Stadt den wenig rühmlichen Beinamen Zwart Nazareth, also Schwarzes Nazareth, bekam.
Warum denn Nazareth?
Das habe ich nirgendwo gefunden, das hat man wohl so genannt.
Okay. Na gut, dass wir erst 2022 da waren.
Ja. Noch heute zeugen aber Straßennamen wie Verbrannte Erwin, was Verbrannte Höfe oder Achter de Terstow, hinter dem Teerofen, heißt von dieser Zeit.
Ich finde es übrigens wunderbar, wie du die Straßennamen aussprechen kannst. Es klingt halt so, also für mich, als könntest du Holländisch.
Ich versuche das sehr, sehr ordentlich zu machen, weil wer Niederländisch ist, freut sich bestimmt, wenn ich mir Mühe gebe.
Ganz bestimmt.
Auch wenn es diese Straßennamen noch gibt, die meisten dieser Arbeiterwohnungen wurden aber in den 1960er Jahren abgerissen. Also es waren richtige Slums, es wird immer wieder als Slums beschrieben. Und das wurde abgerissen und durch modernere Sozialwohnungen ersetzt. Und die gibt es auch immer noch. Wenn jetzt auch nicht rund um die Straße hinter de Terstow, achter de Terstow. Weil dort ist es dann doch schon so ein bisschen uriger noch. Da war auch eine Kneipe, wo wir mal vorbeigelaufen sind und so. Aber es gibt im Zentrum relativ viele Sozialwohnungen, die eben dort sind, wo auch die Slums einst gewesen sind, wo, ja, wie gesagt, Cholera, Fäkalien und auch noch Asche von oben kam.
Ja, das klingt wirklich nicht so einladend.
Die Geschichte, die ich dir und unseren Zuhörenden aber heute erzähle, hat nur bedingt was mit den Slums und dem Schwarzen Nazareth zu tun. Denn als diese Geschichte beginnt, war Sridham auch schon eine Jenever- und Gin-Hochburg, aber noch nicht komplett durchindustrialisiert. Ich erzähle heute die Geschichte von Engeltje van der Vlies. Und die wurde nicht, wie ihre Heimatstadt Sridham, durch ein Genussmittel bekannt, sondern durch den totalen Verzicht. Engeltje van der Vlies kam am 20. August 1787 in Sridham zur Welt und ich habe dir mal ein Bild von ihr mitgebracht.
Oh wow, das haben wir selten, dass wir dann wirklich Bilder von aus so einer frühen Zeit haben. Das sieht aus, als wäre das eine weibliche Person.
Genau, Engeltje heißt so viel wie Engelchen.
Ah, okay.
Das ist aber tatsächlich ihr Vorname. Es ist kein Spitzname, es ist wohl ihr bürgerlicher Vorname.
Ah, okay, ich dachte, das ist jetzt sowas wie Engelbert und dann eher ein männlicher Vorname. Okay, die strickt.
Mhm.
Und also in dieser Zeichnung, die wir sehen, gucken wir quasi durch ein Fenster auf sie drauf. Und sie sitzt da, hat so eine Haube auf, ein Kleid an und strickt und guckt so ein bisschen gedankenverloren durch das Fenster in, was auch immer sie da sieht.
Genau, und es ist schon ein Bild aus ihrem späteren Leben. Sie ist da jetzt nicht mehr Baby-Engeltje, sondern halt eine erwachsene Frau. Wie gern würdest du denn Engeltje heißen?
Nicht so gern. Vielleicht, wenn ich in Holland leben würde, gerne als jetzt in Deutschland.
Mhm.
Aber wahrscheinlich auch da nicht so gern.
Okay.
Ich glaube, dieser Name weckt viele Erwartungen.
Ja, ihre Eltern Frederik van der Vlies und Johanne Rienbende fanden den Namen jedenfalls sehr schön. Die Familie war allerdings keine wohlhabende Familie, die ihr ein engelsgleiches Leben ermöglichen konnte, denn die Van der Vlies waren in den Quellen unisono als Leute mit niedrigem Ansehen beschrieben. Und über Engeltje heißt es, sie sei ein kleines, kränkliches Mädchen gewesen und seit ihrem 5. Lebensjahr habe sie unter heftigen Bauchschmerzen und Krampfanfällen gelitten.
Oh.
Ja, also nicht so cool irgendwie, aber schon krass auch, würde ich jetzt sagen, dass wir über ein 5-jähriges Mädchen nicht aus gutem Hause wissen, dass sie Bauchkrämpfe hatte.
Ja, das stimmt. Das ist schon ungewöhnlich.
Was vermutest du? Warum wissen wir das?
Na, weil Engeltje wahrscheinlich entweder ihrem Namen noch alle Ehre gemacht hat und da irgendwie in den Slums irgendwelche guten Taten vollbracht hat oder eben genau das Gegenteil.
Warten wir es ab. Wir widmen uns jedenfalls erstmal weiter ihrer Krankenakte. Aus der sind nämlich noch weitere Dinge überliefert, die dich vielleicht sogar ein bisschen beunruhigen und mich so ein bisschen ratlos zurücklassen. Denn sie soll regelmäßig Würmer und einmal sogar ein ganzes Schleimnetz erbrochen haben.
Oh, was ist ein Schleimnetz?
Das ist das Problem, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es also diese Geschichte, die ich dir heute erzähle, ist möglicherweise heute zum allerersten Mal in Deutschland erzählt worden, denn ich habe keine einzige deutschsprachige Quelle gefunden und musste mich dann natürlich auch so ein bisschen auf die verschiedensten Übersetzungsdienstleister im Netz verlassen. Und die haben aber alle unisono Schleimnetz als Übersetzung ausgespuckt.
Okay, naja, klingt auf jeden Fall nicht gesund, nicht gut.
Nee. Trotz dieser Krankheit oder dieses Leidens, dieses nicht näher definierten Leidens, versuchten Engeltjes Eltern, ihr ein normales, zeitgenössisches Leben zu ermöglichen. Und dazu gehörte seinerzeit für eine Tochter aus nicht sonderlich gutem Hause auch eine Anstellung als Dienstmädchen. Und die begann Engeltje im Alter von 15 Jahren bei der Familie Hofmann, ehe sie 3 Jahre später ihren Heimatort Schiedam für eine neue Anstellung verlassen musste. Sie bekam rund 15 Kilometer entfernt in Peinacke eine Anstellung bei Pfarrer Höck und blieb auch nach dessen Tod bei seiner Tochter mit dem schönen Namen Elisabeth Storvogel.
Das klingt sehr deutsch.
Ja, auch da habe ich leider nicht gefunden, ist sie Deutsche, hat sie nur so einen Namen, aber den Namen wollte ich unbedingt einmal nennen. Gesundheitlich ging es ihr aber dort auch nicht besser, obwohl sie halt super viel, wie wir es auf dem Bild gesehen haben, strickte oder Handarbeiten erledigte oder auch ansonsten eben tatsächlich für diese Elisabeth Storvogel ganz normale Hausmädchen- oder Hausarbeiterinnen-Tätigkeiten erledigte. Als sie aber hörte, dass ihr Bruder von Napoleon in dessen Armee für den Krieg eingezogen wurde, bekam sie sogenannte, und auch hier sind wir wieder im Übersetzungsspektrum, Nervenattacken. Diese gingen mit kribbelnden Gliedmaßen und Kreislaufproblemen einher. Worum es sich genau gehandelt hat, ist aufgrund der Übersetzung nicht ganz klar. Ich tippe nach allen Beschreibungen, die ich so gelesen habe, auf Panikattacken oder ähnliches. Diese wurden allerdings damals mit heißen Fußbädern behandelt.
Ja, also immerhin wurden sie behandelt.
Mit heißen Fußbädern. Ja. Deshalb war ich mir auch nicht ganz sicher, sind es Panikattacken oder will man einfach irgendwie so die Nerven in den Füßen wieder fit machen? Ich habe es nicht ganz gefunden, aber es war halt eben auch diese Form von Unwohlsein, die damit reinschwang, wobei die bei ihr aufgrund ihres Würmer- und Schleimnetzerbrechens ja ohnehin irgendwie immer omnipräsent gewesen war.
Ja, es klingt auf jeden Fall nicht so, als wäre sie nur laktoseintolerant gewesen.
Wahrscheinlich nicht. Zu den Nervenattacken und den Magenproblemen der inzwischen erwachsenen jungen Frau, die aber nur 1,45 Meter maß, gesellte sich ab 1815, sie war jetzt also 28 Jahre alt, auch eine gewisse Appetitlosigkeit. Und ab dieser Appetitlosigkeit sind ihre körperlichen Leiden nun wirklich immer, immer besser überliefert. So wissen wir, dass Engeltje van der Vlies ab 1818 hauptsächlich Buttermilch zu sich nahm. Und wenn sie dann doch mal etwas mehr Appetit hatte, soll sie Fischköpfe und Fleischstücke ausgelutscht haben und ab und an auch ein bisschen Salat gegessen haben.
Ja, das klingt halt auch nicht besonders gesund.
Ja, meinst du, es gibt die ein oder andere InfluencerInnen-Diät, die vielleicht ähnlich funktioniert?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Fischköpfe lutschen und Fleischabfälle oder was, Fleischreste, ist nicht im Trend, nee.
Es gibt aber jetzt mehr so den Trend auch, diese Nur-Fleisch-Diät, das sehe ich immer.
Das habe ich auch schon gesehen, aber ich glaube, das sind dann auch nicht unbedingt so Abfälle.
Das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Fleischstücke waren, gar keine Fleischabfälle. Das hast du dir an deinem Kopf zusammengereimt.
Das habe ich wegen Fischköpfe, habe ich das gedacht.
Wie auch immer, auch das sollte noch nicht das Ende ihrer ganz speziellen Diät bleiben. Denn spätestens im März 1822 soll Engeltje van der Vlies vollständig aufgehört haben zu essen und zu trinken. Und ich kann dir schon mal sagen, das war nicht ihr Todesurteil. Denn sie sollte noch 31 Jahre weiterleben.
Ohne zu essen und zu trinken.
Das ist die Angabe.
Ja, ich glaube, unsere Engelche hat irgendwie heimlich immer irgendwas konsumiert, was zum einen sie am Leben gehalten hat und vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sie Schleimnetze und Würmer gekotzt hat.
Ist das deine Vermutung?
Ja, oder sie ist von Gott auserwählt worden.
Also angenommen, du hättest im Jahr 1822 in Sridham gelebt und jemand wäre zu dir gekommen und hätte gesagt, kennst du die noch? Die Engeltje, die hat doch früher immer Würmer gekotzt. Jetzt lebt sie in Peinacker und isst nicht und trinkt nicht. Was hättest du gemacht?
Ich hätte gesagt, das klingt nach einer Verschwörungstheorie. Lass mich in Ruhe.
Viele Leute in Sridham, in Peinacker und den umliegenden Städten und Dörfern haben sich das vielleicht auch gedacht. Viele andere haben sich aber gedacht, boah, das will ich sehen. Entsprechend wurde Engeltje zur großen Kuriosität in der Region und zog viele Schaulustige an. Allein im Sommer 1826 sollen mehr als 1000 Menschen in den kleinen Ort gekommen sein, um einen Blick auf die inzwischen seit 4 Jahren fastende Engeltje zu erhaschen.
Ist auch so absurd, also weil selbst wenn es so wäre, dass sie halt 4 Jahre lang nichts gegessen, nichts getrunken hat, dann schaut man ihr dabei zu, wie sie nicht isst und nicht trinkt.
Ja, das ist tatsächlich, also ja, es ist eher eine Nicht-Geschichte, wenn man so möchte, ne? Ja. Doch mit dem plötzlichen Ruhm der ganzen Zuschauenden gab es natürlich auch immer mehr Zweifler, so wie dich. Du bist ja schon eine Ungläubige in dem Fall.
Ja.
Und die Zweifler saßen quasi jetzt also nicht nur mir am Tisch gegenüber, sondern sie saßen auch bei der Provinzialkommission für ärztliche Untersuchungen und Aufsicht in der nächstgrößeren Stadt Den Haag. Diese drängten darauf, die Frau, die angeblich nichts aß, zu untersuchen. Engeltje van der Vlies hatte aber kein großes Interesse daran, untersucht zu werden. Denn dass sie als Kuriosum galt, sorgte natürlich auch für ihr Auskommen. Denn wer sie besuchte, ließ auch das ein oder andere Geschenk da. Laut dem Bericht, der dann tatsächlich doch später noch angefertigt wurde, sagte sie, ich brauche eigentlich nichts für meinen Lebensunterhalt. Ich verdiene mit meinen Händen genug, um meine Abnutzung zu bezahlen. Und ja, vielleicht ist auch Abnutzung ein Übersetzungsfehler, aber auch das haben tatsächlich alle Übersetzungsdienstleister so angeboten. Als ihre Weigerung, sich untersuchen zu lassen, aber dazu führte, dass ihre Glaubwürdigkeit auch bei ihren Fans sank, stimmte sie doch einer Untersuchung zu. Und zwar wurde sie vom 11. November bis zum 9. Dezember 1826 Tag und Nacht von 4 Frauen überwacht, die jeweils eigene, unabhängige Berichte schreiben sollten. Und was glaubst du, kam dann in diesen Berichten raus?
Also ich hoffe erstmal, dass diese Frauen dafür bezahlt wurden, dass sie 1 Monat lang Tag und Nacht da sie überwacht haben. Und ja, also eigentlich müsste da jetzt bei rumkommen, dass die Engeltje sich immer heimlich davon stahl und die nicht gewusst haben, was sie in der Zeit gemacht hat.
Eigentlich, ne?
Aber so wie du schon guckst, kommt wahrscheinlich raus, ja, sie können alle bezeugen, dass sie nichts gegessen und nichts getrunken hat.
Alle 4 Frauen haben unabhängig voneinander während dieser 4 Wochen Engeltje weder essen noch trinken sehen. Zudem haben sie laut ihren Berichten weder einen Stuhlgang noch einen Wasserausfluss bemerkt. Dafür notierten sie, dass Engeltje stets wohlgenährt schien, allerdings manchmal über körperliche Beschwerden wie Kopf-, Hals- oder Bauchschmerzen klagte. Und auf Nachfrage, ob Engeltje denn wenigstens manchmal furzte, erklärten die Frauen, dass sie nicht von unten, sondern eher von oben her furzte.
Also sie hat gerülpst.
Vielleicht? Ich weiß es nicht. Auch das ist leider tatsächlich einfach nur als Zitat überliefert gewesen. Aber wahrscheinlich ist es Rülpsen, ja. Die Frauen notierten zudem auch die Gewohnheiten von Engeltje van der Vlies. Diese stand demnach jeden Tag gegen 9 Uhr auf und ging zwischen 22 und 23 Uhr zu Bett. Dazwischen strickte oder nähte sie. Sie las oder putzte Gemüse, das sie freilich nicht selbst aß, sondern eben für ihre Dienstherrin putzte. Dabei soll sie stets fröhlich und ausgeglichen gewirkt haben. Die Wissenschaftler dieser Kommission, die an der Auswertung der Berichte beteiligt gewesen waren, wussten nicht, wie dieses Dauerfasten möglich war, entschieden aber, ihren Bericht drucken und verkaufen zu lassen. Der Erlös sollte dann tatsächlich an Engeltje van der Vlies gehen und ihren medizinischen Bedarf decken. Auch andere Besucher und Fans sammelten weiter fleißig für sie Geld.
Was hatte sie denn dann für medizinischen Bedarf?
Naja, sie war ja trotzdem irgendwie eine inzwischen durchaus auch ältere Frau. Also, gute Frage. Also, es sollte auf jeden Fall ihren medizinischen Bedarf decken. Und wahrscheinlich auch so das Auskommen und so weiter.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch wirklich Leute, die lange fasten. Ich weiß gar nicht, was da so. Ich kenne mich da halt überhaupt nicht mit aus. Ich weiß nicht, wie lange jetzt realistisch ist. Und es gibt ja auch Menschen, die in Hungerstreik treten und so. Also ich glaube schon, dass, ne, wenn sie jetzt einen Monat lang auf Nahrung verzichtet hätte.
Wir sind bei
hätte,
4 Jahren.
Ja, das behauptet sie. Ich nehme jetzt nur diesen Monat, der unter Beobachtung stand. Dann kann das ja, glaube ich, gut sein. Wobei es halt, ne, diese Bezeichnung, sie ist wohl genährt. Das finde ich merkwürdig. Und vor allem, dass sie angeblich nichts trinkt. Und das ist halt, das kann halt nicht sein.
Das würde mich nämlich auch spätestens stutzig machen. Durch aber diese Spenden und die Verkäufe dieses wissenschaftlichen Berichts hatte Engeltje van der Vlies bis zu ihrem Tod am 23. Dezember 1853 keinerlei finanzielle Probleme mehr. Sie starb im Alter von 66 Jahren und als das Provinzkomitee, das 26 Jahre zuvor die Untersuchung veranlasst hatte, von ihrem Tod Wind bekam, fackelte es nicht lang. Noch am 25. Dezember, das ist krass, weil der 25. Dezember in den Niederlanden ja der Hauptweihnachtsfeiertag ist, wurde die Leiche von Engeltje van der Vlies in einem örtlichen Schulzimmer obduziert. Dort stellten sie fest, Engeltje van der Vlies war 1,45 Meter und wog nur 26,3 Kilo. Ich hoffe, dass sie 26 Jahre vorher, als die Frauen bei ihr waren, nicht auch so wenig gewogen hat und die Frauen trotzdem sie als wohlgenährt beschrieben haben.
Ja.
Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, 26 Kilo bei 1,45 ist nicht wohlgenährt.
Nee, ich glaube nach keinem Maßstab der Welt.
Ja. Die Kommission hatte es aber gar nicht so sehr auf das Gewicht der Leiche abgesehen, sondern vielmehr auf die Verdauungsorgane. Also wurde der Körper von Engeltje geöffnet. Und dort stellten sie fest, die Speiseröhre war stark verengt und zwar so eng, dass nur ein dicker Pfeifenstiel hindurchpasste. Und das würde dann ja zumindest im Nachhinein erklären, warum sie irgendwann von fester Nahrung auf Buttermilch umgestiegen ist. Bei der Untersuchung ein paar Meter Verdauungstrakt weiter unten, nämlich in ihrem Darm, fiel aber noch etwas ganz anderes auf. Was könnte im Darm aufgefallen sein?
Dass da ganz viel Buttermilch rumschwamm.
Da schon nicht mehr an sich Buttermilch, sondern tatsächlich, dass dort relativ normale Fäkalien waren. Das bedeutet, sie muss zumindest vor ihrem Tod Dinge zu sich genommen haben, die sie dann relativ normal verdaute. Und damit war Engeltje van der Vlies als Betrügerin enttarnt. Warum die Frau allerdings jahrelang vorspielte, komplett zu fasten, konnte man natürlich von ihr nicht mehr erfahren. Dafür begab man sich aber auf die Suche nach dem Wie. Wie konnte sie die Kommission und die vier Frauen, die sie Tag und Nacht überwachten, täuschen?
Also entweder sie hat sie bestochen oder sie hat nur nachts heimlich getrunken.
Es ist tatsächlich eher Zweiteres, weil man Ersteres nicht weiß. Sie hatte auf jeden Fall in einem manipulierten Bett geschlafen. Sie schlief in einem Kastenbett, in dessen Brettern war eine kleine Luke eingebaut, die in einen Nebenraum führte. Und über diese Luke wurde Essen und Trinken angeliefert und es wurden auch sämtliche Fäkalien wieder abtransportiert. Wie das Ganze dann so in die Praxis umgesetzt wurde, dass die vier Frauen von der Kommission das nicht mitbekommen haben oder ob man sie es hat mitbekommen lassen und sie dann bestochen hat oder nur eine einzelne bestochen hat, die eben immer Nachtwache gemacht hat, weiß man nicht. Aber ich tippe einfach, dass sie oftmals nur so getan hat, als würde sie schlafen. Die Frauen sind auch mit eingepennt und sie hat dann ein bisschen gegessen und getrunken. Und das würde ja in meinen Augen auch erklären, warum sie tagsüber Kopf- und Bauchschmerzen hatte, weil sie einfach den ganzen Tag nichts gegessen und nichts getrunken hat und sich dann nachts den Wanst mit Buttermilch und Fischköpfen vollgeschlagen hatte.
Ja, voll. Und also damals gab es ja auch kein elektrisches Licht und so, ne? Und vielleicht war es halt einfach so dunkel in dem Raum, wo sie geschlafen hat, dass sie das halt einfach nicht mitbekommen haben, wenn die dann da durch die Luke abgehauen ist oder da halt sich versorgen lassen hat.
Genau, nicht abgehauen, sondern da wurde es nur durchgereicht.
Ja, okay. Aber ich meine, ne, auch wenn sie dann da ihre Fäkalien abgesondert hat, das hört und riecht man ja gegebenenfalls auch. Aber vielleicht haben ja auch gar nicht alle vier Frauen mit ihr im Schlafzimmer geschlafen, sondern es saß wirklich immer eine vor dem Raum.
Ja.
Und hat da Nachtwache gehalten, weil sie dann irgendwie vorher ihr Schlafzimmer durchsucht haben und da war halt dann keine Nahrung oder
auch
so.
Auch das, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Tatsächlich. Weil ich glaube halt, dass man dann wirklich mit im Raum schläft, wäre eine extreme Nummer, die man da vielleicht gar nicht durchgezogen hat. Und
ja, also vielleicht ist da irgendwie einmal jemand durchs Zimmer gegangen, hat gesehen, ja, nee, da, hier steht ja nichts, hier ist ja nichts, hier kommt ja auch nichts rein und raus.
Mhm.
Und damit hat der Betrug dann geklappt.
Genau. Einige von Engeltjes Fans waren schon enttäuscht. Ihr aufgeflogener Betrug soll folgendermaßen kommentiert worden sein. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Eine Person soll nämlich gesagt haben, Karnemalk mit Grütjes. Und das bedeutet Buttermilch mit Grütze. Weil, in Anspielung auf die Ernährungsgewohnheiten von Engeltje, ein großer Unmut über diesen jahrelangen Betrug an ihren Fans laut geworden ist.
Ja, gut, dass das nicht mit einer Muttermilch-Marke in Verbindung gebracht worden wäre, sonst wäre die bestimmt boykottiert worden.
Stimmt.
Aus Frust.
Weniger verbittert als diese eine Fan, zeigte sich übrigens die Kommission, die froh schien, dass das Geheimnis um Engeltier van der Vlies gelüftet wurde.
Ich bin auch froh.
Im Abschlussbericht konnte sie das Phänomen endlich als Mystifizierung der leichtgläubigen Öffentlichkeit bewerten und beteiligte sich dann, ja fast gönnerhaft, zum Abschluss dann auch noch an den Bestattungskosten von Engeltier van der Vlies.
Das ist sehr nett.
Ja, und das, liebe Nicole, war, auch wenn sie am Ende gar nicht mehr in Sridham spielte, meine Geschichte zum Buchstaben S wie Sridham, dem Ort, an dem nicht nur der Djinn groß wurde, sondern auch, zumindest bis zur Größe von 1,45 Meter, Engeltier van der Vlies.
Es war eine sehr schöne Geschichte, vielen Dank dafür. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen sind bestimmt auch froh, dass wir dann auch immer mal wieder so lustige Geschichten haben, in denen wirklich niemand zu Schaden kommt, außer ein bisschen Bauch- und Kopfschmerzen.
Ja, das finde ich auch. Ich glaube, Engeltier van der Vlies hatte ein erfülltes Leben als clevere Trickbetrügerin und Kuriosität.
Und es ist ja auch irgendwie schön zu wissen, dass sie Mitwissende hatte, die sie da unterstützt haben durch die Luke, weil dann hatte sie ja auch mindestens eine andere Person, mit der sie sich gemeinsam über alle anderen lustig machen konnte.
Das stimmt, das habe ich noch gar nicht gedacht.
Und aber sich freuen konnte.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, damit man halt Fun hat. Ne?
Ja, damit man nicht dann doch irgendwann an die Presse geht und sagt, ich habe gelogen und ihr seid alle drauf reingefallen.
Damit wir jetzt zum Abschluss, weil wir jetzt ja zuletzt gar nicht mehr in Sridham waren, nochmal nach Sridham zurückkommen. Was sind denn deine Tipps? Wo muss man denn hin in Sridham oder was muss man da machen? Muss man eine Katzenrunde machen oder?
Auf jeden Fall eine Katzenrunde und auf jeden Fall ganz viel spazieren gehen, da die Häfen entlang und Brot kaufen in der Bäckerei, wo drüber wir geschlafen haben.
Überhaupt gibt es da viele coole Bäckereien. Ich glaube, die größte, also abgesehen von dem Yennefer-Museum, was ihr natürlich alle anschauen müsst und wir uns sicherlich auch anschauen, wenn wir nochmal da hinkommen sollten. Was aber die ganz große Attraktion dieser Stadt ist, sind so 6 oder 7 große Windmühlen, die erstens, glaube ich, die höchsten Windmühlen der Niederlande auch sind und komplett über die Stadt verteilt sind, das ganze Stadtbild prägen.
Und es gibt auch eine wunderschöne Stadtbibliothek, die wirklich, wirklich traumhaft schön ist. Und dann vielleicht noch, falls man wirklich in Sridham übernachten sollte, macht man ruhig mal einen Abstecher nach Rotterdam. Das geht irgendwie 20 Minuten oder so mit dem Zug. Und ich war auch zum ersten Mal dann in Rotterdam und ich fand auch die Stadt super überwältigend. Halt auch eine Stadt der Kontraste. Du hast schon vorher gesagt, viel Glas und Hochhäuser, aber dann zwischendurch auch mal wieder irgendwie ein Viertel mit kleinen Fachwerkhäusern und so. Auch ganz viel Kultur, auch tolle Büchereien und so. Also hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Aber um jetzt nicht deine Frage nach Sridham mit Rotterdam zu beenden, in Sridham auch unbedingt in schöne Kneipen gehen.
Unbedingt. Und falls ihr wollt, am Rathaus gibt es einen wundervollen Italiener mit Menschen aus Apulien, die sehr, sehr freundlich sind.
Und die sehr gut kochen können.
Das war es jetzt aber wirklich mit meiner Folge S wie Sridham. Und zum Ende meiner Folge müssen wir dir natürlich noch einen Buchstaben auslosen. Und das machen wir wie immer mit der Stadt-Land-Fluss-Methode. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
F.
F wie
Friedrich.
Wie Friedrich. Alles klar.
Hatten wir noch nicht, ne?
Nee, hatten wir noch nicht.
Dann hast du ja freie Wiese.
Ja.
Nur nochmal für euch der Hinweis, wenn ihr auch wissen wollt, wann die F-Folge kommt, dann aktiviert die Glocke, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden und dann sage ich freue mich, wenn die nächste Folge wieder einschaltet.
Bis in 2 Wochen.